Es ist sehr, sehr heiß. Ja, ich sehe schon, sie schüttelt schon ihren Hut. Da haben sie recht, ja. Es ist heiß heute. Aber umso schöner, dass sie trotzdem hier Platz genommen haben und die Zeit hier verbringen, um sich dem Thema Nachhaltigkeit anzunehmen. Das ist heute das Thema hier auf der gesamten Allgäu-Festwoche und deshalb auch bei uns im Allgäu-Bühnenprogramm. Ich freue mich sehr, dass er bei mir ist. Der Geschäftsführer vom Umweltzentrum Allgäu, kurz EZA, Martin Sambale. Schön, dass Sie da sind. Wir machen es uns jetzt erstmal gemütlich. Genau, dann dürfen Sie sich schon mal das Mikro nehmen. Wasser reicht nur aus, oder?
Ja, ja.
Ja, ja, wunderbar. Sehr schön. Gut hergefunden, Herr Sambale. Sie haben ja, glaube ich, auch einen EZA-Stand hier, gell?
Ja, wir sind in der Halle 1, in der Markthalle. Da haben wir unseren Energieberatungsstand und bieten laufend aktuelle Beratung an.
Herr Sambale, jetzt habe ich es gerade schon gesagt, Umweltzentrum Allgäu. Vielleicht können Sie kurz und kompakt noch mal erklären, was genau macht es denn alles?
Also EZA, das Energie- und Umweltzentrum Allgäu, ist eine gemeinnützige GmbH. Wir haben eine recht breite Trägerschaft aus Kommunen, Wirtschaft und Initiativen hier im Allgäu, arbeiten seit über 25 Jahren für Energiewende und Klimaschutz im Allgäu. Was wichtig ist für Privatpersonen, für Hauseigentümer, wir bieten eine Energieberatung an. Mhm. Gemeinsam mit der Verbraucherzentrale haben wir in vielen Städten und Gemeinden des Allgäus Beratungsstellen, hier auf der Festwoche in Kempten bei uns im EZA-Haus, online und telefonisch natürlich auch. Da beraten wir rund um das Thema Gebäudesanierung, neue Heizung, welche Förderung gibt es dafür, was kann ich mit meinem Haus machen, wie kann ich es zukunftssicher machen oder wenn ich baue, worauf sollte ich achten. Also all diese Themen sind da natürlich Schwerpunkt unserer Beratung. Darüber hinaus sind wir auch in der Organisation von Veranstaltungen tätig. Das heißt, im Oktober finden wieder unsere Bau- und Energietage Ostallgäu in Marktoberdorf statt. März kommen wieder unsere Allgäuer Altbautage, die der eine oder andere vielleicht schon mal besucht hat und gesehen hat. Und ja, weiter ist noch zu erwähnen, vielleicht unser Netzwerk EZA-Partner. Wir haben ein Netzwerk mit über 130 Partnerbetrieben, Architekten, Ingenieuren, Handwerksbetriebe, die sich für Energie- und Umweltthemen engagieren und die sich alle unserer Qualitätssicherung unterziehen. Da hat dann der Hausbesitzer, der so jemand beauftragt, einfach ein bisschen bessere Sicherheit, dass da auch Qualität geboten wird. Darüber hinaus beraten wir Unternehmen, beraten Kommunen sehr weitgehend, Landkreise, Städte und Gemeinden beraten wir in ihrer Klimaschutzpolitik, machen Weiterbildung für Bau- und Energiefachleute. Also da haben wir eine sehr breite Palette an Dienstleistungen.
Sehr schön. Also einiges zu tun, da wird es bestimmt nie langweilig. Ich habe mich vorhin schon mit Martin Mühlecker unterhalten vom AÜW. Wir haben auch über das Thema Energie gesprochen, über das Thema Energiewende. Jetzt würde mich Ihre Meinung auch interessieren in Sachen erneuerbare Energien. Was würden Sie sagen, wie sind wir hier im Allgäu da derzeit aufgestellt?
Also wir sind bereits auf einem ganz guten Weg. Also in Sachen erneuerbare Energien, die Umstellung im Strombereich läuft schon ganz gut. Im Wärmebereich, da haben wir noch riesige Hausaufgaben vor uns, da ist noch nicht so viel geschehen. Es gibt einzelne Gemeinden, die haben Wärmenetze, die auf Biomassebasis arbeiten. Aber im großen Stil ist da die Umstellung noch nicht gelaufen. Also auch bei uns im Allgäu heizen die meisten Menschen noch mit Gas oder mit Öl. Und das ist natürlich nicht nachhaltig, nicht zukunftsfähig. Da müssen wir in den nächsten, ja, spätestens 20 Jahren wegkommen davon. Ja, wir sind als ländliche Region natürlich auch in einer günstigen Lage. Das heißt, wir haben die Fläche, um erneuerbare Energien zu nutzen. Wir haben auch die Höhenrücken, auf denen Windkraftanlagen wirtschaftlich laufen können. Also von daher haben wir eine günstige Lage für die Energiewende. Wir haben die Chancen, dass die auch für uns wirtschaftlichen Profit und wirtschaftliche Chancen bringt.
Sie haben gesagt, Energieberatung ist bei Ihnen eben auch ein ganz wichtiges Thema. Jetzt kann ich mir vorstellen, gerade mit Blick auf die letzten Jahre, dass gerade in Sachen Energie die Beratung super wichtig geworden ist und da wahrscheinlich auch eine hohe Nachfrage herrscht, oder?
Ja, also wir hatten phasenweise extrem hohe Nachfrage. Also vergangenes Jahr und vor 2 Jahren war es teilweise so, dass wir wirklich längere Wartezeiten hatten von 6 Wochen, 8 Wochen bis auf einen Beratungstermin. Aktuell ist die Nachfrage wieder etwas zurückgegangen. Jetzt kann man auch relativ kurzfristig Beratungstermine bekommen. Aber das Thema ist gefragt und ja, viele Menschen beschäftigen sich mit der Frage, wie geht es weiter mit meiner Heizung. Mhm. Wir merken zwar eine gewisse Verunsicherung dadurch, dass ja, die Politik sich des Themas bemächtigt hat, ergriffen hat und meint, damit politischen Profit zu schlagen. Dadurch, dass der eine dem anderen Kopf einschlägt mit seinen Argumenten, werden auch in dem Bereich viele Halbwahrheiten gespielt und die Menschen auch verunsichert. Also wir merken ein bisschen wirklich, dass bei Hausbesitzern einfach diese vielen Informationen, die aus unterschiedlichsten Richtungen mit unterschiedlichsten Interessenshintergründen kommen, natürlich auch für Verunsicherung sorgen.
Sie haben gerade gesagt, ein wichtiges Thema, Heizungsaustausch, was die Menschen wirklich interessiert. Wie viel Prozent heizen denn noch mit Gas oder mit Öl? Pi mal Daumen.
Also Pi mal Daumen haben wir bei uns im Allgäu wahrscheinlich noch 3/4 der Menschen bei Öl und Gas. Mhm. Bundesweit ist die Hälfte aller Heizungen mit Gas und 1/4 mit Öl. Bei uns im Allgäu ist der Ölanteil etwas höher wie im bundesweiten Schnitt, aber ähnliche Richtung. Also der überwiegende Teil der Häuser ist noch bei der fossilen Energie. Mhm. Und wir wollen bis 2045 in Deutschland, in Bayern sogar bis 2040 klimaneutral werden. Das bedeutet, bis dahin müssen diese oder sollten diese alle ausgetauscht sein, diese Heizungen. Das klingt jetzt nach einem Wahnsinnseck, das ist auch eine Riesenherausforderung. Aber es ist durchaus leistbar, weil wir ja bedenken müssen, dass jede Heizung eine gewisse Lebensdauer hat. Also das heißt, wenn ich eine neue Heizung einbaue, dann kann ich davon ausgehen, dass eine Heizung eine Lebensdauer von 20, 25 Jahren vielleicht hat. Mhm. Dann ist wieder Zeit für einen Austausch der Heizung. Das heißt, all die Heizungen, die in den nächsten Jahren an ihr Ende ihrer Lebenszeit kommen, sollten natürlich dann gegen eine erneuerbare Energiequelle ausgetauscht werden. Dann sind wir auf einem guten Weg. Aber das ist natürlich der wichtige Aspekt, dass wir da umsteigen und die Chancen, wo sie sich bieten, nutzen. Es muss keiner deswegen eine funktionierende Heizung rausschmeißen, sondern es geht darum, dann, wenn was ansteht, das Richtige zu machen.
Wie bekommen Sie da die Bereitschaft der Menschen mit? Also wenn, wie Sie gesagt haben, die Heizung einfach irgendwann alt ist, nach 20, 25 Jahren, ein Heizungsumtausch ansteht oder Austausch, wie bereit und offen sind die Menschen denn dafür, auf erneuerbare Energien umzusteigen?
Also vor einem Jahr und vor zwei Jahren war die Bereitschaft extrem groß. In dem Moment, wo Russland die Ukraine überfallen hat, ist allen klar geworden, an was für dünnem Faden wir eigentlich mit der Energiequelle Erdgas hängen und wie sehr wir da auf die Importe angewiesen sind. Ein Jahr später, es gab keine kalten Nächte im Winter, die Gasversorgung war gesichert, ist das im Bewusstsein gleich wieder zurückgegangen. Also bei uns haben die Leute unmittelbar nach dem Überfall von Russland über die Ukraine angerufen und wollten ihre 3 Jahre alten Gasheizungen wieder rausschmeißen, weil sie gesehen haben, das ist vielleicht nicht so gut. Mittlerweile bauen die Leute wieder neue Gasheizungen ein, so nach dem Motto, wird alles bloß so halb so heiß gegessen, wie es gekocht wird und es wird schon nicht so schlimm werden. Wenn wir einfach anschauen, wie sich der Klimawandel wieder fortschreitet, dann wird es schon so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Mhm. Sprich, wir werden einfach klimaneutral werden müssen und wir werden immer stärker die Auswirkungen zu spüren bekommen. Deswegen, den Zwang gibt es. Und wer einfach heute die Chance nicht nutzt, wenn eine neue Heizung ansteht, also das heißt, wer einen Heizungstausch hat und einfach wieder auf fossile Energien setzt, für den wird es nicht wirtschaftlich sein, weil wir diese Heizung wahrscheinlich dann früher rausholen müssen. Mhm. Wir haben eine CO2-Bepreisung, das heißt, Öl und Gas wird damit einfach belastet und das wird im europäischen Emissionshandel ab 2027 mitlaufen und da werden sich die Preise entwickeln. Da werden immer weniger Zertifikate am Markt sein und wenn noch zu viele Leute mit fossilen Energien heizen, dann geht der Preis einfach entsprechend nach oben und dann wird es entsprechend teuer.
Für alle, die jetzt sagen, okay, Heizungsaustausch steht an, ich möchte auf erneuerbare Energien umsteigen, woher weiß man denn da, was am besten zu einem passt? Wie würden Sie da beraten?
Ja, also Beratung ist natürlich da ein wichtiges Thema. Die häufigst genannte Lösung ist die Wärmepumpe, weil wir damit absolut zukunftsfähig aufgestellt sind. Aber die muss natürlich auch zum Haus passen, beziehungsweise auch zum Heizungssystem passen. Weil eine Wärmepumpe arbeitet dann effizient, wenn ich nicht zu hohe Vorlauftemperaturen habe. Also sollte man natürlich schauen, wie schaut es da bei mir aus, wie funktioniert mein Heizungssystem. Kann ich das gegebenenfalls auch noch etwas anpassen und für die Wärmepumpe quasi bereit machen, gegebenenfalls mal einen oder anderen Heizkörper auswechseln, damit es mit niederen Temperaturen laufen kann. Andere Varianten sind dann natürlich das Thema Heizen mit Holz, mit Holzpellets, wobei wir da einfach uns bewusst sein müssen, dass unsere Potenziale nicht endlos sind. Mhm. Also das heißt, wir können nicht alle Heizungen von Öl und Gas auf Holz umstellen. Das funktioniert nicht, dafür haben wir nicht genug Biomasse. Wir wollen unsere Wälder ja nachhaltig bewirtschaften, also nicht mehr rausnehmen, wie nachwächst. Mhm. Für viele das Praktischste und Bequemste wird sein, wenn ein Wärmenetz in einer Gemeinde oder in einer Stadt ausgebaut wird, daran anzuschließen, weil da hat man quasi dann seine Sorgen alle los, wenn man sich an so ein Wärmenetz anschließt.
Jetzt haben Sie eingangs die Wärmepumpe angesprochen. Vielleicht noch mal kurz erklärt, wie genau funktioniert das Ganze? Was sind die Besonderheiten, die mit so einer Wärmepumpe einhergehen?
Also eine Wärmepumpe hat jeder schon mal in seinem Haus, nämlich in seinem Kühlschrank. Das läuft eigentlich nach dem gleichen Prinzip. Im Kühlschrank wird der Innenraum gekühlt und hinter am Rücken steigt warme Luft hoch. Und fürs Haus läuft die Wärmepumpe eigentlich genau andersherum. Es wird außen die Luft, die Umgebungsluft, weiter heruntergekühlt. Und mit dem, was man da runterkühlt, die Energie, die man rausholt, die wird ins Haus zur Beheizung gesteckt. Und als Wärmequelle wird wahlweise die Außenluft genommen oder das Erdreich oder das Grundwasser. Das sind so die üblichen Wärmequellen. Und dann wird eben das Erdreich abgekühlt und dafür wird das Haus erwärmt. Und so eine Wärmepumpe funktioniert dann immer effizienter, wenn die Temperaturdifferenz relativ gering ist. Also das heißt, die Wärmepumpe wird mit Strom betrieben. Ich stecke Strom rein und ich kann mit einem Teil Strom 3 bis 4 Teile Wärme erzeugen. Also wenn ich 1 Kilowattstunde Strom reinstecke, dann habe ich, je nachdem wie effizient die Wärmepumpe läuft, 3 oder 4 Kilowattstunden Wärme. Und die läuft umso effizienter, je niedriger die Temperaturen sind. Deswegen ist natürlich eine Fußbodenheizung beispielsweise das ideale Heizsystem für eine Wärmepumpe. Aber es gehen auch Heizkörper und die Wärmepumpen sind in den vergangenen Jahren nochmal deutlich besser geworden, wie sie früher waren. Das geht bis zu 55 Grad Celsius Vorlauftemperatur, damit kann man auch ein Haus mit Heizkörpern gut beheizen. Und bei uns in Deutschland geht man noch etwas verhalten mit der Wärmepumpe um. Wenn man das auf die Einwohnerzahl runterrechnet, dann wären in den skandinavischen Ländern, und in denen ist es ja normalerweise nicht unbedingt wärmer wie bei uns, 3-mal so viele Wärmepumpen installiert pro Jahr.
Wahnsinn.
Pro Einwohner gesehen. Also dort ist das System einfach anerkannt, angekommen und voll im Einsatz. Bei uns geistern noch ein paar Vorbehalte rum, die aber unbegründet sind. Die Technik ist mittlerweile absolut ausgereift. Das gibt bei uns 30 Jahre alte Wärmepumpen, die noch gut laufen oder älter. Also das Wärmepumpen gibt es seit 50 Jahren.
Was sind denn so Vorbehalte, die oft noch rumgeistern?
Ja, die Sorge ist, wird mein Haus überhaupt warm genug und wird der Strom nicht zu, werden die Stromkosten nicht zu hoch und ja, das Problem ist natürlich auch, wir haben einen Kühlmittelkreislauf, einen Kältemittelkreislauf. Das ist für die Heizungsbauer, die gewöhnt sind, den normalen klassischen Verbrenner einzubauen, noch etwas ungewohnt. In der Handwerkerausbildung für Heizungsbauer haben Wärmepumpen bislang ein Randdasein gefristet. Und in der Meisterausbildung für Heizungsbaumeister war das auch nur ein ganz kleines Randthema verglichen mit Gas- oder Ölheizungen. Und entsprechend gehen natürlich alle da etwas vorsichtiger ran. Und ja, wenn die Fachleute selber nicht engagiert das Thema vorantreiben, dann kommt es auch beim Endkunden nicht so an.
Sie haben vorhin schon gesagt, wenn sich jemand eben für eine Wärmepumpe interessiert, dann muss erstmal das Gebäude geprüft werden, ob das da überhaupt Sinn macht. Was sind denn so Voraussetzungen, die ein Gebäude schon haben muss, dass eben eine Wärmepumpe Sinn macht?
Also das Entscheidende, das Hauptentscheidungskriterium ist einfach, mit welcher Vorlauftemperatur die Heizung läuft. Also das heißt, mit welcher Temperatur der Heizkessel in die Heizkörper einspeist. Das ist der entscheidende Faktor. Wenn die niedrig genug sein kann, dann läuft das perfekt. Natürlich ein Haus, das schlecht gedämmt ist, ein Altbau, ein unsanierter, der hat einen höheren Energieverbrauch, der hat einen höheren Gasverbrauch, der wird nachher auch einen höheren Stromverbrauch mit der Wärmepumpe haben. Wenn ich aber eine Wärmedämmung mache, dann wird es natürlich mit einem Schlag auch gleich viel effizienter, betrifft aber die Gasheizung genauso wie die Wärmepumpe. Mhm. Aber bei der Wärmepumpe merkt man einfach das noch stärker, wenn die niedrigere Temperaturen, effizienteres System, das spart dann gleich deutlich mehr ein.
Mhm. Absolut, ja. Ansonsten, ich glaube, da muss man nochmal durchs Allgäu fahren. Man sieht ja ganz, ganz viele PV-Anlagen auch immer wieder auf den Dächern. Wie gefragt ist das Ganze schon sehr, oder? Also jetzt mal nur mein Eindruck.
Ja, natürlich. Also das eine Solaranlage auf dem Dach ist absolut sinnvoll und gefragt und lässt sich letzten Endes auch wirtschaftlich darstellen. Mhm. Wenn ich als Hauseigentümer mir ein Dach habe und da scheint Sonne drauf, dann ist es immer eine gute Idee, da eine Solaranlage drauf zu machen. Mhm. Solarstromanlage in der Regel, Photovoltaikanlage, mit der ich einfach Strom erzeuge. In der Regel ist es so, dass ich diesen Strom zuerst selber nutze, also für mich in mein Netz einspeise, in meinem Haushalt nutze, für meine Stromverbraucher da nutze. Wenn ich dann mehr Strom habe, dann kann ich einen Teil davon zum Laden vom Elektroauto verwenden. Den kann ich dann auch zum Heizen mit der Wärmepumpe mitverwenden. Oder ich kann mir noch einen Batteriespeicher nehmen, um einfach möglichst viel davon selber zu nutzen. Überschuss, den ich habe, den speise ich dann ins Netz ein. Da kriege ich eine kleine Einspeisevergütung. Die ist jetzt relativ gering, bei rund 8 Cent pro Kilowattstunde. Kosten wird mich der Strom vielleicht 12 Cent die Kilowattstunde. Aber wenn ich einen Strom kaufe, dann bin ich bei 30 Cent bis manchmal auch 40 Cent, was ich pro Kilowattstunde zahle. Also das rechnet sich einfach absolut, wenn ich meine eigene Anlage am Dach habe und damit ja, billigeren Strom unterm Strich über, auf lange Sicht habe.
Jetzt habe ich nicht nur PV-Anlagen auf dem Dach gesehen, sondern ich glaube, es gibt mittlerweile auch die Möglichkeit, solche Photovoltaikmodule in Zäune einzubauen.
Ja, ist durchaus auch eine Möglichkeit. Gibt auch mittlerweile da eine Freigabe, dass wenn am Dach keine geeigneten Flächen sind, dass man auch quasi in der Nähe des Hauses auch welche aufstellen kann. Also das ist für die Privatpersonen da eine Möglichkeit. Was bei Zäunen nochmal ein spannendes Thema ist, ist das Thema Freiflächenanlagen. Wir haben ja die Möglichkeit, und es kommt auch immer mehr, wir sehen es auch hier rund um Kempten, dass auf Feldern Photovoltaikanlagen gebaut werden. Ein wichtiger Beitrag zu unserer Stromversorgung. Man muss auch so sehen, im Prinzip ist so eine Freiflächen-Photovoltaikanlage, die aufgeständert wird, wo einfach in einem großen Stil eine große Anlage gebaut wird, kostet die Hälfte von einer Anlage auf dem Dach.
Okay.
Damit kann ich auch entsprechend viel günstiger Strom erzeugen. Aber es ist natürlich immer eine Konkurrenzsituation zur Landwirtschaft. Mhm. Und dafür gibt es eben so Ansätze mit Agri-PV, sagt man dazu, also das ist quasi Kombination Landwirtschaft und Photovoltaik. Und dafür sind so Zäune auch eine beliebte Variante. Zäune, die quasi in Nord-Süd-Richtung verlaufen und von zwei Seiten, von Osten und von Westen her beschienen werden können. Und die so einen Abstand haben, dass dazwischen noch das Feld bewirtschaftet werden kann, beziehungsweise dass da gegebenenfalls auch eine Wiese in Grünland gemäht werden kann. Mhm. Das sind so Varianten, die werden zurzeit getestet. Das sind so erste Projekte, die damit laufen. Wird spannend, wie weit sich das durchsetzt, aber es ist ein guter Ansatz, um einfach Landwirtschaft und Energiegewinnung besser miteinander zu vereinen. Knackpunkt ist natürlich immer gerade bei uns, wenn wir im Allgäu die etwas hügeligeren Wiesen haben, da wird das Ganze schwieriger natürlich, weil wenn es so über die Hügel drüber geht, dann ist es auch schwieriger, das dann noch zu bewirtschaften, wenn man da noch eine Anlage dazu baut.
Jetzt sind wir im Allgäu, ja. Wir haben gerade mega Glück, viel Sonnenschein, da können wir uns gar nicht beschweren. Die PV-Anlage entsprechend auch nicht. Aber es gibt natürlich auch immer wieder Zeiten, da regnet es, da schüttet es mal, da kommt eine Zeit lang nicht so viel Sonne eben auf die Dächer, auf die PV-Anlagen. Wichtig also, das Ganze dann auch zu speichern. Funktioniert das gut?
Ja, also was wir haben, Batteriespeicher, die funktionieren gut. Im kleinen Stil kann das jeder Hauseigentümer in sein Haus reintun. Mhm. Man kann so grob als Faustformel sagen, wenn ich eine Photovoltaikanlage auf mein Dach mache und keinen Batteriespeicher habe, dann kann ich ungefähr ein Drittel des Stroms, den ich erzeuge, selber nutzen. Zwei Drittel werde ich wahrscheinlich einspeisen, weil er nicht zu der Zeit kommt, zu der ich quasi den Strom auch brauche. Mhm. Wenn der tagsüber kommt und ich abends erst zu Hause bin. Mit Speicher, mit Batteriespeicher kann ich ungefähr zwei Drittel selber nutzen. Allerdings habe ich da jetzt keine Verschiebung, wenn es eine Woche schönes Wetter ist, in die Woche mit Regenwetter. So groß sind die Speicher in der Regel nicht dimensioniert. Die Energieversorger, die bauen jetzt zum Teil auch größere Speicher, um da entsprechend Ausgleich liefern zu können. Aber wir brauchen letzten Endes, wenn wir das so etwas im größeren Kontext betrachten, auch andere Energieträger. Mhm. Die Windenergie beispielsweise liefert in der Regel eine sehr gute Ergänzung zur Photovoltaik. Wir haben, wenn wir das in Deutschland mal die Stromerzeugung über das ganze Jahr betrachten, gleichen sich Wind und Sonne im Mittel über das Jahr recht gut aus. Im Winter haben wir deutlich mehr Windenergie, im Sommer deutlich mehr Sonnenenergie. Mhm. Also von daher lässt sich das ganz gut kombinieren.
Also wenn wir mal den Blick in die Zukunft schweifen, da muss noch ein besseres Zusammenspiel stattfinden.
Ja, wenn wir einen Blick in Zukunft schweifen, bedeutet das, Windenergie ist auch für uns fürs Allgäu sehr wichtig. Wir sind im Allgäu, und das vergessen wir oft angesichts der schönen Landschaft, angesichts der Landwirtschaft, oft, wir sind auch Industriestandort. Wir haben sehr starke Industriebetriebe, die auch sehr viel Energie benötigen und für die das natürlich sehr wichtig ist, dass sie hier an ihrem Standort auch günstig an Energie rankommen. Und deswegen ist es auch ein sehr wichtiger Aspekt, dass man nicht nur den Strom von der Küste zu uns hertransportieren, sondern dass wir auch hier bei uns Windstrom erzeugen, weil einfach Wind und Sonne sehr, sehr, sehr gut sich ergänzen.
Wie blicken Sie da persönlich in die Zukunft? Wird das gut umzusetzen sein?
Ja, es ist sehr stark eine Akzeptanzfrage. Also das heißt, es ist sehr wichtig, das auch zu erklären und den Menschen auch zu erläutern, warum und weswegen wir das brauchen. Letzten Endes sind Wind und Sonne die beiden großen Energiequellen, die wir wirklich in Deutschland nutzen können und nutzen sollten und die uns unabhängig machen von den Scheichs und es ermöglichen, auch in eine klimaneutrale Zukunft zu gehen. Das ist etwas, wenn wir da einmal investiert haben, dann haben wir da sehr lange davon. Und darum geht es letzten Endes, da alle mitzunehmen. Es geht darum, dass wir wirklich Modelle haben in den Gemeinden, wo die Bürgerinnen und Bürger investieren können und selber dann mit dran verdienen können.
Schöne Worte zum Schluss. Vielen, vielen Dank, Martin Sambale. Dankeschön.
Danke.